Kapitel 12. Ich ermahne euch nun, liebe Geschwister. So wie unser schwäbischer Stund sagt, liebe Geschwister, ist eigentlich Adelphoi gemeint, Brüder und Schwestern. Wenn eine Übersetzung nicht ganz zutreffend ist, im Alten Testament gibt es genug Ermahnungen, wenn das Volk Israel auf den falschen Weg geraten war. Dann lässt er sein Volk ermahnen, mit ausgestrecktem Zeigefinger. Also, liebe Zeit, so darf es nicht weitergehen. Und der Paulus sagt, nein, ich ermahne euch durch die Barmherzigkeit Gottes. Es ist ein Unterschied, wer sich im Fußball auskennt, ob einer die gelbe Karte kriegt oder ob er von der Ersatzbank einwechseln darf aufs Spielfeld. Im Alten Testament war die Ermahnung die gelbe Karte. Moment mal, nochmal, und dann wird rausgestellt. Ich ermahne euch durch die Barmherzigkeit Gottes, weil er sagt, auf, los, Nummer 13, aufs Spielfeld, du wirst eingetauscht. Ermahne euch durch die Barmherzigkeit Gottes. Gott braucht euch, dass in eurem Leben die Güte Gottes deutlich wird. Ganz wichtig, ermahne euch durch die Barmherzigkeit Gottes. Nämlich, dass ihr lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Eigentlich müssen wir warten, dass Paulus sagt, ich will euch sagen, was der Wille Gottes ist, nämlich erstens nicht stehlen, zweitens nicht lügen, drittens nicht ehebrechen, viertens und so weiter. Das Gute, Vollkommene. Ihr könnt doch selber prüfen, durch Erneuerung eures Sinnes, was Gott will. Beim Apostel Paulus immer wieder, 1. Thessalonicher 4, ihr seid doch selber von Gott gelehrt. Ich muss euch doch nicht alles sagen. Ihr braucht doch keinen Kindsmagd. Die dauernd sagt, so macht man es aber nicht. Das tut man doch retten. So, ihr wisst selber, was gut ist. Ihr könnt weise sein, so sagt der Paulus einmal, zum Guten, in Römer 15, geschieden vom Bösen. Ihr seid weise. Aber dazu müsst ihr euren Kopf, eure Einstellung verändern. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Denkens, eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Vor einem halben Jahr hatten wir einen Jugendgottesdienst in unserer Gemeinde mit einem Prediger einer freikirchlichen Gemeinde. Der hat gesagt, Paulus hat nicht getrennt zwischen dieser Welt und den Christen. Christen sollen die Welt hinein, sollen der Welt zeigen, dass sie sich auch weltlich benehmen können. Und sein Text war über 12. Ich hätte am liebsten einen Zwischenruf gemacht. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Ihr müsst nicht sagen, das wird heute in unserer Welt gebraucht. Die brauchen Heavy-Metal-Musik. Nur so kann man sie zu Jesus führen. Das ist auch nicht mehr modern, Heavy-Metal. Aber wir richten uns zu oft an der Welt aus. Und in einer wichtigen Seelsorge, in die ich hineingestellt wurde, habe ich mal gefragt, wie sind Sie eigentlich draufgekommen, mich anzusprechen, da in einer fremden Stadt? Ich hatte auch keinen schwarzen Anzug und kein schwarzes Hemd an, sondern war ganz normal gekleidet. Da hat dieser Mensch gesagt, ganz erstaunt, man sieht's doch einem Menschen auf 10 Meter Entfernung an, ob er an diesem Tag schon den Namen Jesus angerufen hat. Hat jemand gesagt, der ganz fern war. Ihr ahnt nicht, was bedeutet, am Tag zu beginnen, Jesus sei du da. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Ihr seid anders. Eine andere Kraft. Bei der ersten großen Jugendevangelisation in Stuttgart 1947 mit Wilhelm Busch in der Markuskirche sind wir so als Sandwich-Leute mit so Plakaten durch die Königstraße gelaufen. Kommt zu Jesus. Und da ist uns der Bruder Nissler entgegengekommen. Das war das damalige Haupt der hanischen Gemeinschaften. Da habe ich zu meinem Karl Körner gesagt, der braucht kein Sandwich, der braucht kein Plakat. Dem sieht man es von Ferne an, dass er zu Jesus gehört. Es prägt einen. Wenn Sie auf einem Schiff sind unter 500 Passagieren, können Sie innerhalb 20 Minuten Christen herausfiltern. Die lesen nicht die Bibel gerade, die können Sie sehen, wie sie ins Gesicht gehen. Ändert euch, indem ihr euch nicht dieser Welt gleichstellt. Meine Mutter war mir immer ein Vorbild im Glauben. Sie hat gesagt, es hängt doch nicht an meinem Knoten, dass ich Christ bin. Damals haben wir einen Knoten getragen. Gell? Schwäbische Nest. Ich habe immer gesagt, ich würde mir am liebsten auch Lippenstift auflegen, aber es passt nicht ganz zu mir. Aber um zu zeigen, an dem hängt es nicht, an der Kleidung. Sondern es ist was viel Wesentlicheres, dass man sich nicht dieser Welt gleichstellt. Sondern mit Jesus verbunden ist. Und das sei euer vernünftiger Gottesdienst, der ist nicht bloß eine Stunde am Sonntagvormittag oder 10 Minuten am Tag, sondern schon 24-Stunden-Programm. Das ist der vernünftige Gottesdienst. Wenn ich zu Jesus gehöre, dann durch und durch, bis in die Träume hinein. Herr Jesus, heile mich. Ich ermahne euch, rufe euch in die Aktivität, wie ein Spieler, der mitspielen darf, durch die Barmherzigkeit Gottes. Macht doch nicht alles, was in dieser Welt als wichtig angesehen wird, sondern verändert euch in eurem Sinn und dann könnt ihr selber prüfen, was das Vollkommene und Gute ist, was Gott will. Jetzt ist bloß interessant, dass der Paulus hier einen Punkt macht, wo man eigentlich erwarten sollte, jetzt wird mal konkret, was meinst du, was vollkommen ist, wie man helfen soll, soll man Bedürftige unterstützen. Der Jesus hat doch immerhin gesagt, wenn du 2 Hemden hast, gib ein Hemd weg, du brauchst nicht so viel. Paulus war stattdessen kommt er auf das Thema Gemeinde zu sprechen. Überschrieben bei vielen Bibelausgaben die Gnadengaben im Dienst der Gemeinde. So wie ein kleines Menschenkind normalerweise, natürlicherweise, in eine Familie hineingeboren wird, gehören auch Christen zuerst in eine Gemeinschaft von Christen hinein. Ein Hauskreis, in eine Gruppe von Menschen, Gruppe von Christen, in eine örtliche Gemeinde, ob freie Gemeinde oder in eine Kirchengemeinde, Ortsgemeinde, aber in die Familie Gottes. Dort kann man heranwachsen im Glauben. Deshalb spricht der Paulus von der Gemeinde. Und weil wir oft merken, dass unsere Kirchengemeinden, unsere Parochien, wie wir so sagen, Tempel, oft gar nicht richtige Gemeinden sind. Der Gründer von Korntal hat gesagt, es sind keine Gemeinden. Es braucht Leute, die wirklich nicht bloß in Gottesdienst gehen, wenn es ihnen gerade passt oder wenn der Prediger, der da ist, ihnen passt. Die einfach dazugehören. Die wissen, ich darf nicht fehlen, die gehört dazu. Weil unsere Kirchengemeinden oft bloß Organisationen sind. Frau Pfarrer Rühle kann sagen, wie schwierig das ist, gell, wenn man so Gemeinde durchmischt hat. Da haben wir auch die Hauskreise und Stunden und Jugendgruppen. Wir brauchen eine enge Gemeinschaft. Jetzt in der Gemeinde, in der Gemeinschaft dieser Gruppen, gibt es ein Problem, dass wir untereinander so verschieden sind in unseren Geschmäckern, Auffassungen, Vorstellungen, dass wir verrückt aneinander werden könnten. Das ist keine Kunst. Und deshalb gibt der Paulus zuerst ein paar Anweisungen für die Gemeinde. Und er gibt sie nicht als kluger Mensch, sondern ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist. Ich bin berufen als Apostel. Lass mich auch das mal sagen. Ich habe besondere Gnadengabe von Gott bekommen, für die Gemeinden zu sorgen. Ich sage jedem von euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte. Hinter jeder Kritik steckt dahinter, dass ich meine, dass ich weiß, wie es richtig ist. Wie kann man auch so lang predigen? Oder wie kann man so schnell Schluss machen, jetzt hätte man noch lang weitermachen? Wie kann man so alte Lieder singen? Wie kann man die Orgel mitbenutzen? Hätte man nicht das Schlagzeug haben müssen? Die andere sagt, wie kann man geistlich Gott loben mit einem Schlagzeug? Jeder weiß, was wichtig ist. In tausend Dingen. Maßvoll, das weißt du gerade mit deinem begrenzten Horizont und meine, das sei das Beste für die Gemeinde. Sagt der Paulus in apostolischer Vollmacht. Die Not der Gemeinde ist, dass wir nicht bloß einen Papst haben, sondern tausende von Päpsten. Und jeder weiß, was richtig ist. Denn Gott hat, so steht es Vers 3, das Maß des Glaubens, auch der Gaben, sehr unterschiedlich ausgeteilt. Denn wie wir an einem Leib in unserem Körper viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, mein Zeigefinger hat viele gute Aufgaben, der kann kratzen und kann zeigen, aber er kann nicht sehen, das tut mein Auge. Unterschiedliche Aufgaben. So sind wir viele, ein Leib in Christus, aber untereinander hat jeder eine andere Aufgabe. Ist einer des anderen Glied, wir haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Wenn einer sagt, ich habe die Prophetie von Gott bekommen, wie es der Prediger Spitze gesagt hat, dass das Olympiastadion mit 80.000 Plätzen gefüllt sein wird. Und nachher kommen 25.000, na ist das gut, 25.000 zusammenkriegen, wir werden bei manchen Christustagen froh, aber es sind aber keine 70.000. Also dem Glauben gemäß muss hineinpassen. Als der Zahnarzt Pfander sagte in kritischen Jahren, ich sage euch, wir brauchen ein studienbegleitendes Haus, ist nicht zu verantworten, dass wir junge Theologiestudenten ohne Glaubensbegleitung lassen. Wir wollen ein Tübinger Albrecht-Bengel-Haus schaffen. War das dem Glauben gemäß? Zur Unterstützung des Glaubens. Die Prophetie soll dem Glauben gemäß sein, nicht irgendwas behaupten. Ist jemand ein Amt gegeben, so diene er. Es gibt unter uns Pfarrern und Pfarrerinnen sehr viele kleine Götter. Wenn einer ein Amt hat, bewährt er sich darin, dass er der Diener der anderen ist. Wenn selbst der alte Fritz gesagt hat, ich möchte der erste Diener des Staates sein, nicht einfach der König. Die Fähigkeit, ein Leitungsamt zu haben, zeigt sich darin, ob einer auch Dienst tun kann. Ist jemand Lehre gegeben, so lehre er. Aber versuch nicht, einen Gemeindeausflug zu organisieren, sonst ist nachher kein Bus da und keiner weiß, wann es Mittagessen besteht. Gott hat die Gabe ihm der Lehre gegeben, aber nicht der Organisation. Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Aber meint nicht, er soll auch der Kanon und Singen leiten. Vielleicht geht es dann daneben. Gott hat verschiedene Aufträge gegeben und oft täuschen wir uns darüber, welchen Auftrag wir uns gegeben haben. Michael Griffiths hat gesagt, wenn wir bloß danach gehen, dass Leute sagen, Gott hat mich berufen zum Missionar oder irgendwas, dann kriegen wir lauter sehr viele Leute, die scheitern. Ob man berufen ist, ob man die Gabe hat, muss ein anderer sagen. Du hör mal, die Zehner Jungschar, dass du die Gabe der Lehre hast, vielleicht solltest du dich da ausbilden lassen.
Ich sehe, dass du die Gabe der Organisation hast. Vielleicht solltest du in unserer Gemeinde die organisatorischen Dinge, müssen die anderen erkennen, wo Gott Gaben gegeben hat.
Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Sie kennen die Geschichte von Ananias und Sapphira, die gesagt haben, jetzt machen wir so, wie wenn wir das ganze Geld vom Acker geben würden. Nein, ehrlich, sauber. Bei uns in Korntal liegt normalerweise im Opfer ein 500-Mark-Schein. Wir wissen bis heute nicht, seit Jahren nicht, wer ihn hineinsteckt. Wir sind natürlich immer interessiert zu gucken, wer steckt so ein brauner Schein. Nein, wir sind noch nicht draufgekommen. Aber der es gegeben hat, hat auch nicht einem anderen gesagt, ihr merkt ja schon, wenn ihr am Sonntag nicht da bin. Gell? Mit lauterem Sinn. Dann gib her und schwätz nicht viel drüber. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Ganz wichtig. Sorgfalt in der Gemeindeleitung. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es gern. Jetzt kommt eine ganze Latte von Anweisungen, die gar keine Anweisungen sind. Sondern ich wünschte, dass ihr einfach euch zurückzieht und eine Stunde lang einmal rätselt, welche Jesus-Geschichte dahinter steht. Das sind lauter Dinge, die eigentlich in kurzen Sätzen beschreiben, was wir von Jesus wissen. Das erste und letzte Beispiel, die Liebe sei ohne Falsch. Der Judas, der zu Jesus kommt und ihm einen Kuss gibt, weil er ihn so verrät, wenn ich küssen will, eine Liebe, die falsch war. Und am Schluss, Vers 19, rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten. Der Petrus hat aus eigener Anschauung geschrieben, 1. Petrus 2, der nicht widerschallt, als er gescholten war, der nicht drohte, als er litt, er stellte es aber dem anheim, der Recht richtet. Jesus hat nicht am Kreuz gesagt, ihr kommt mal alle dran. Ich sag's meinem Vater im Himmel. Sondern er hat gesagt, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Er stellte es dem anheim, der Recht richtet. Also, ich sag euch, das ist ein schönes Spiel. Einer kommt dem anderen mit Ehrerbietung zuvor, wie der Johannes der Täufer zu Jesus sagt, was, du willst von mir getauft werden? Lieber solltest doch du mich taufen. Und Jesus sagt, nein. Du, dein Geschäft, mach du. Lauter Jesus-Geschichten. Und Paulus will damit sagen, wenn ihr mit Jesus verbunden seid, dann muss doch die Art des Herrn Jesus, was wir aus den Evangelien kennen, bei euch durchschlagen. Und ein paar Stichworte nennt er. Ich wünsche euch, dass ihr bei dem Suchrätsel auf einige praktische Geschichten kommt, was denn der Paulus mit den Stichworten sagen will. Also, das Leben in der Gemeinde wird davon bestimmt, dass der Herr Jesus über uns solche Macht bekommt, dass seine Art auch bei uns fast organisch durchschlägt. Es ist wichtig, dass er selbst das in die Hand nimmt. Denn Kapitel 12 schließt ab mit dem Vers, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Ich möchte am liebsten übersetzen, lass dich nicht von dem Bösen überwinden. Jesus hat uns im Vater unser gelehrt, erlöse uns vom Bösen. Sondern überwinde den Bösen mit dem Guten, nämlich mit dem guten Jesus. Also wir sind in den Kampf gestellt, da sind wir schon mal drauf gekommen, dass das Besondere, so hat Paulus in Römer 8 gesagt, neben der Trübsal und Angst, die bei Christen da sind, auch das Besondere ist, dass wir in einen Kampf hineingestellt sind, dass der Teufel permanent versucht, uns von Jesus wegzubringen. Und da sagt der Paulus, lass dich so von Jesus bestimmen, dass der Böse dich nicht herumkriegen kann. Aber der möchte dich überwinden, so überwinde du mit dem starken Jesus den Bösen. Und jetzt müsste man eigentlich erwarten, dass der Apostel Paulus weitermacht mit Anweisungen, wie sie etwa im Kapitel 13, Vers 8 folgen gekommen: Seid niemand etwas schuldig, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Stattdessen ist das Stichwort da: Wie ist denn das mit dem Kampf mit dem Bösen? Da will euch Jesus nicht allein lassen, und der Kampf gegen das Böse in dieser Welt so wichtig, dass Gott den Staat eingesetzt hat als seine Dienerin im Kampf gegen den Bösen. Ganz wichtiger Abschnitt, das plötzlich bei dem Stichwort, lass dich nicht vom Bösen überwinden, plötzlich das vom Staat kommt. Kapitel 13, 4. Sie ist Gottes Dienerin, die Obrigkeit dir zugut. Tust du aber das Böse, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht das Strafgericht an dem, der Böses tut. Das Böse in dieser Welt, der Fürst dieser Welt ist der Teufel. Und Israel hat gesagt, wir wollen einen König haben, wie auch die Heiden haben, damit es durcheinander nicht da ist. Der eigentliche Anlass war, berichtet im 1. Samuel-Buch, Samuel war von Gott als Prophet eingesetzt, der Israel auch gerichtet hat, Urteil gesprochen hat, was falsch ist, wo Böse bestraft wird. Und als er alt wurde, wurden seine Söhne eingesetzt als Richter, aber sie ließen sich Geschenke geben. Sie ließen sich bestechen. Bis heute gibt es korrupte Regierungen, was Furchtbares. Denn die Regierung soll dazu da sein, Korruption zu bekämpfen und nicht selber korrupt zu sein, nicht selber bestechlich zu sein. Die Regierung soll da sein, den Kampf gegen das Böse aufzunehmen. In diesem Zusammenhang, als die Söhne des Samuel Geschenke nahmen, haben sie gesagt, wir wollen auch einen König haben. Einen König, der anders als die Söhne vom Samuel für das Gerechte sorgt. Und im Alten Testament gibt es viele Stellen, immer im Zusammenhang mit dem König, er wird Gerechtigkeit und Recht anrichten. Er wird sein wie ein Schatten in der Hitze, wie ein Vorhang, wenn die Sonne hereinbrennt, damit man es nicht so arg heißt. So soll der König sein. Er wird sein wie ein Fels in der Brandung. Er wird Recht und Gerechtigkeit anrichten. Der Traum von jeder Regierung. Und Gott hat damals bei Israel gesagt, gut, dann sollt ihr einen König haben. Und immer wieder, wenn ungerechte Könige da waren, hat Gott durch seine Propheten ausrichten lassen, soll mal einen König geben, der Recht und Gerechtigkeit anrichten wird, weil Gott daran liegt, dass in dieser Welt, in der der Teufel so viel Ungerechtes, Böses, Gemeines, Gehässiges, Unrechtes tut, es auch eine Instanz gibt, die ein klein wenig für Gerechtigkeit und Ordnung sorgt. Da spricht er von der Obrigkeit, vom Staat, sagen wir heute. Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es gibt keine Obrigkeit außer von Gott. Wenn Gott nicht einverstanden ist mit einer Obrigkeit, dann stürzt er auch die Verantwortlichen. Wo aber Obrigkeit zu finden ist, die ist von Gott angeordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Anordnung Gottes. Die aber widerstreben, ziehen sich selbst das Urteil zu. Denn vor denen, die Gewalt haben, muss man sich nicht fürchten, wegen guter Werke, sondern wegen böser Werke. Gestern hat mich die Polizei angehalten. Meine Frau saß hinten und hat gesagt, was hast du gemacht? Ich schnell gefahren. Ich sag, nein, ist nichts los.
Polizist hat gerade kurbelt Feldhäuser. Hauchen Sie mich an. Haben Sie heute schon was getrunken? Ich sag, hab gehofft, dass meine Zähne gut riechen. Nichts getrunken.
Wer nichts Böses getan hat, muss sich nicht fürchten. Bei der Obrigkeit, natürlich nimmt man Haltung an, denkt Fuß vom Gashebel, wenn man da grüne Polizeiwagen sieht. Aber wer sich nicht Böses tut, muss sich nicht fürchten. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, dann tu doch Gutes. So wirst du Lob von dir erhalten. Das ist ein erschütternder Abschnitt von Paulus. Wer sich gut verhält, kriegt das Bundesverdienstkreuz oder mindestens die Landesmedaille Baden-Württemberg. In der Kirche sogar die Prinzmedaille, wenn man was Gutes tut. Das Gute muss belohnt werden. So ungewöhnlich ist das im Staat, in unserer Öffentlichkeit. Man muss belohnen. Aber sie ist Gottes Dienerin, dir zu gut. Vers 5, es ist notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein der Strafe, sondern auch des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr auch Steuer, denn sie sind Gottes Diener auf diesen Dienst beständig bedacht. Die Polizei muss bezahlt werden und Richter und Beamte. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid, Steuer, dem die Steuer gebührt, Zoll, dem Zoll gebührt, Furcht, dem die Furcht gebührt, Ehre, dem Ehre gebührt. Merkt ihr, dass auch da wieder ein Jesuswort dahinter steckt? Als gefragt wurde, sollen wir dem Kaiser, dem römischen Kaiser, Steuer zahlen, so ein ungerechtes Militärdiktaturregime. Jesus sagt, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser zusteht, was des Kaisers ist. Aber gebt auch Gott, was Gott zusteht. Also Paulus hat das aufgenommen, auch aufgenommen, dass Jesus vor dem Pilatus gesagt hat, der Pilatus hat ihn angehört und gesagt, sag mal, schätz doch mal endlich. Weißt du nicht, dass mir die Macht gegeben ist, dich zu verurteilen oder dich loszulassen? Wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Du hättest keine Macht, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Auch dir, Pilatus, der du meinst, ich habe Macht, weil römische Kaiser, wenn Gott das so will, dass hier einen Statthalter gibt. Du hättest keine Macht, wenn sie dich von oben gegeben wäre. Das übersetzt der Apostel Paulus in diesem Abschnitt, weil die Christen zu allen Zeiten in der Gefahr waren zu sagen, ich gehöre dem Herrn Jesus, ich muss keine Gesetze einhalten. Wir brauchen uns nicht standesamtlich trauen lassen, wir haben uns vor Gott versprochen. Nein, es ist eine gute Ordnung, dass man bis zur Rente, zur Erbschaft weiß, wer zu wem gehört. Vom Staat geordnet. Sollten nicht Christen unterlaufen mit christlichen Sprüchen. Aufpassen, wir sind zu leicht Rebellen. Standesamt, was soll das? Ich habe ein gutes Gewissen, ich brauche keinen Richter. Paulus sagt, seid froh, dass Gott den Staat eingesetzt hat. Bis einmal die alte Welt vollends zerbricht. Denn Jesus sagt, es wird die Ungerechtigkeit zunehmen, die Gesetzlosigkeit. Matthäus 24, Markus 13. Dann meint er das, dass die staatlichen Gesetze nicht mehr ernst genommen werden. Die staatlichen Ordnungen. Und liebe Freunde, seit dem Ludwig Erhard, der gesagt hat, Maß halten als Bundeskanzler, ist nicht beachtet worden. Im Augenblick verschuldet sich die Bundesrepublik in einem Maß, das nicht mehr zu verantworten ist. Das auch eigentlich die Politiker nicht mehr verantworten. Ist nicht mehr gesetzlich. Bis ein paar Jahrzehnten muss ein Arbeitnehmer drei Rentner unterhalten. Das heißt, die Verschuldung des deutschen Staates wird zunehmen. Wo nicht mehr Recht und Ordnung eingehalten wird, wo nicht mehr die Verantwortlichen drauf achten. Es muss so sein. 1945 oder 48, 49, mit der ersten Bundesrepublik, wurde der fromme Katholik Fritz Schäffer, Bundesfinanzminister, total zerstörtes Deutschland, weil er angefangen hat, wieder Steuer zu zahlen. Da hat er noch von diesen ersten Steuern Deutschlands eine Rücklage gebildet.
den sogenannten Julius-Turm, wenn man sagt, den Staatsbruch zurückärgern und nicht schulden. Also, wir sind im Augenblick dabei, dass unser Staatswesen ungesetzlich, unordentlich verbaut hat. Der römische Staat hat bei ihm so eine Rolle gespielt, dass er selbst, als er angeklagt war, gesagt hat, ich berufe mich auf den Kaiser. Irgendwo muss ich Recht bekommen. Wir sollten als Christen den Staat unterstützen, fördern, bis hin zum letzten Parlamentarier und ihnen Mut machen, auch Ungewöhnliches, etwas Unpopuläres, für Unpopuläres einzutreten. Und wie ist mit den anderen Menschen? Gibt es da Anweisungen, wie wir uns den anderen Menschen gegenüber verhalten? In der Gemeinde ist ja gesagt, ja, Vorbild Jesu da, wie sollen wir uns den anderen Menschen verhalten? Seid niemand, Vers 8 folgende, seid niemand etwas schuldig. Ihr merkt, dass das Stichwort von Vers 7 aufgenommen wird. Gebt jedem, was ihr schuldig seid. Steuer dem Steuergebiet, Zoll dem Zoll. Aber seid sonst niemand etwas schuldig. Außer, dass ihr euch gegenseitig liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn alles, was gesagt ist, soll ich nicht ehebrechen, soll ich töten, nicht schälen, du sollst nicht begehren. Und was da sonst schon geboten ist, wird in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. So hat der Herr Jesus gesagt, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, tut doch ihnen. Ihr wollt doch, dass ihr ernst genommen werdet. Dass niemand über euch lächelt, macht doch auch so bei anderen. Ihr wollt doch, dass jemand ein bisschen Zeit für euch hat und euch anhört, macht doch auch bei anderen so. Ihr wollt doch, dass niemand hintenrum etwas Schlechtes über euch sagt, ob stimmt oder nicht stimmt, macht doch auch so. Unsere Selbstliebe ist die Erfinderin dessen, was wir an Liebe üben sollen. Überlegt euch, was ihr gern habt, macht doch auch so. Was ihr wollt, dass euch die Leute tun, tut ihnen auch. Die Liebe ist das Gesetz der Fülle. Punkt. Nicht mehr. Keine anderen Anweisungen. Aber, Vers 11, das tut, weil ihr die Zeit erkennt. Nehmt. Dass jetzt die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist näher als zu der Zeit, als wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichtes. Und was Werke der Finsternis sind, heißt, lasst uns ehrbar wandeln wie am Tag. Nicht wie in den Nachtlokalen, im Schutz der Dunkelheit, in Fressen und Saufen, in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht. Sondern überkleidet euch mit dem Herrn Jesus Christus. Zieht an, so wie ihr morgens euch anzieht. Überlegt, was ist heute dran? Ich muss nach Eidlingen. Liebe Frau, kann ich mit der Hose oder soll man sie nochmal bügeln? Morgens überlegt man sich, was ziehe ich an? Oder muss ich heute im Garten schaffen? So zieht an den Herrn Jesus, weil ihr wisst, das ist jetzt dran. Überkleidet euch mit der Gegenwart des Herrn Jesus. Die Gefahr der Christenheit ist einzupennen. Die Jünger im Garten Gethsemane, sie schliefen ein. Selbst als Jesus sagte, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen. Aber ihre Augen waren voll Schlafs. Und von den 10 Jungfrauen, die dem Bräutigam entgegengegangen sind, dem Jesus erzählt, heißt nicht, aber die 5 klugen Jungfrauen blieben hellwach, aber die 5 Törichten sind eingeschlafen. Von wegen, sie schliefen alle ein. Der Unterschied war nur, dass 5 vorbereitet waren für den Fall des Falles, aber eingeschlafen sind alle. Und im Neuen Testament heißt es immer wieder, Epheser 5, werde wach, Offenbarung 3, werde wach und stärke das andere, das sterben will. Aufwachen! Weil in der Christenheit, die Gefahr ist, irgendwo erleben wir einmal einen Impuls Gottes, einen Markstein, einen Einbruch von ihm, eine Freizeit, eine Bekehrung. Und nachher lassen wir es laufen. wie wenn einer so ein bisschen vor sich hin zirmelt und beinahe am Einschlafen ist.
Au! Jetzt kommt bald der Herr Jesus, die Stunde seines Kommens ist näher als da, als wir wach wurden zum Glauben. Jetzt lass doch die anderen schlafen. Mir imponiert, ich habe viele Dienste getan beim Jugendwerk und später als Dekan und Prälat, wo ich immer erst früh am Morgen wieder heimgekommen bin im Auto. Wenn so eine ganze Stadt wie Schorndorf oder Ulm im Schlaf liegt, ein erstaunliches Wind. Ja, heute schon in schwäbischen Dörfern, um 19:30 abends wird der Gehsteig hochgeklappt, gell? Wenn alle Fernsehen gucken, aber im Grunde genommen ist Stille. Sie können kein Mensch mehr auf der Straße fragen, wo der Weg hingeht, ist keiner da. Aber tröstlich, wenn man sieht, bei der Feuerwehr ist noch Licht, bei der Polizeistation ist Licht, im Krankenhaus da ist noch Licht. Da sind Leute mitten in der Nacht wach, hellwach, bereit zum Einsatz. Und so seid ihr bereit, als Christen. Leute, es ist eine brisante Situation, es ist nicht Stunde zum Schlafen, sondern zur absoluten Wachheit. Und ihr merkt, das ist dem Paulus wichtiger, als lange Anweisungen zu geben, wach sein wie am Tag. Ihr müsst euch schon 4 Uhr morgens einrichten, jetzt ist heller Tag, Tag beginnt, auf. Schiller hat gesagt, zu neuen Ufern lockt ein neuer Tag. Das Interessante bei Christen ist, neuer Tag mit Jesus. Und zieht an den Herrn Jesus Christus, und jetzt kommt was Wunderbares, und sorgt für den Leib, doch nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Es ist ganz schwierig. Paulus hat, war der Leib wichtig, schon im Kapitel 1, die den Leib nicht schonen, die den Leib an sich selbst schänden. Der Leib ist doch der wunderbare Körper, ist dazu da, dass er ein Tempel des Heiligen Geistes ein Werkzeug, mit dem Jesus was machen will. Und es ist immer die Gefahr bei Christen, auf einer Seite, auf einer oder anderen Seite vom Pferd zu fallen. Die einen sagen, da kommt es ja nicht drauf an, wenn ich mir Jesus gehört, da kann ich mich vollhauen, wie ich will, mein Gewicht kommt nicht drauf an. Euer Leib, eine edle Gabe. Man hat euer Herz, euren Kreislauf nicht kaputt, auch durch maßloses Essen, Fressen und Saufen. Jesus sagt, euer Herzen können beschwert werden durch Fressen und Saufen. Aber aus anderem, dass man den Leib nicht schont durch übermäßige Askese, sagt, nein, ich will immer noch weniger, ein Rübchen und ein paar Erbschen reichen. Wenn einer wirklich magersüchtig ist, eine schlimme Krankheit. Aber es gibt auch eine Model-Eitelkeit unter Christen. Dass man Waschbrettbauch hat als rechter Christ. Allein muss für den Herr Jesus auch was schaffen. Dein Waschbrettbauch ist nicht so wichtig. Und dass du aussiehst wie ein Model. Der Paulus nimmt so zu konkreten Dingen Anlass. Er beim Allerheiligsten zieht an den Herrn Jesus. Er passt da ein bisschen auf euren Körper auf, dass der Jesus euren Körper gebrauchen kann. Jetzt darf ich morgen weitermachen bei Kapitel 14. Ich freue mich drauf, aber wir hätten jetzt genug Stoff für Rückfragen bei euch. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Bitte, wer möchte anfangen? Dass es klarer wird. Ich habe euch nicht geschont, habe euch kaputt geschwätzt. Wer? Immer bei Gleichnissen geht, sehen, was der Punkt ist. Nicht werden oft in der Auslegung und Auslegung im Gleichnisse Jesu zu viel symbolisch hineingepackt. Ein Beispiel. Mein Freund Horst Henschel, als der angefangen hat, die Bibel zu lesen, hat er Johannes Evangelium gelesen, Kapitel 2, Hochzeit zu Kana.
und dort waren 5 Krüge gesetzt zur jüdischen Reinigung. Und habe gesagt, was sollen die 5 Krüge bedeuten? Ist die Zahl 5 irgendwas? Nein, das waren immer 5 Krüge. Also, so dürfen wir bei den 10 Jungfrauen, ob die alle Christen waren, es waren Leute, die auf den Bräutigam gewartet haben, im Gleichnis. Ich kann auch sagen, auf den Herrn Jesus gewartet haben. Aber 5 haben nicht damit gerechnet, dass es auch eventuell eine lange Zeit sein könnte, durchzuhalten, bis er kommt. Es ist schon schwierig, wenn man im Glauben angefangen hat, dass man durchhält die nächsten 10 Jahre. Und erst recht schwierig im Alter. Sage ich Ihnen als alter Mensch, wenn die Gedanken nicht mehr zusammenkriegt, wenn die Frage hat, habe ich mir nicht lebenslang was eingebildet, hat das den Wert mit dem Gebet, und was ist, wenn ich jetzt schwach werde, dement werde, halte ich mir den Glauben durch. Wo sind die? Ich meine, Krug voll mit Jesus Gewissheit, dass er auch durchhält in schweren Zeiten. So würde ich das gleich nicht sagen. Ich habe mich gefragt, ob mit dem Öl der Heilige Geist gemeint ist oder was. Ich verstehe es so, dass einfach seid bereit, schafft euch mehr an Glaubensgewissheit und Halt ein, lernt mehr Lieder auswendig, mehr Bibelworte, damit ihr auch in Zeiten der Krankheit, wenn eure Brille kaputt ist und ihr keine Bibel mehr lesen könnt, auch welche noch einfallen, dass ihr was im Krug habt. Also bereit sein auch für schwierige Situationen. So, das lese ich aus diesem Gleichnis heraus. Danke. Ja, dann singen wir das große Lied von der Gemeinde im grünen Gesangbuch 416. Otto Riedmüller hat uns dieses Lied geschenkt. Herr, wir stehen Hand in Hand, die dein Hand und Ruf verbahnt. Und wir singen 1, 2 und 4. 1, 2 und 4 von Herr, wir stehen Hand in Hand. Du hast uns dazu berufen, einmal heimzukommen zum Vater. Du hast uns durch deinen Apostel so viele Hinweise gegeben, Anregungen, wie wir unterwegs bleiben können, nicht abkommen können von diesem Weg. Danke dafür. Danke für alle Impulse. Wie ist dein Wort so reich? Lass unseren Geist bewegt werden durch deine Worte. Danke für die Tage der Gemeinschaft untereinander und mit dir. Amen. So, ein gutes Abendessen, einen guten Hunger und ich freue mich auf morgen und auf Donnerstag.